5 Regeln des Glücklichseins. Wisst ihr, als unser ältester Sohn noch relativ klein war, da hatte der so eine ganz, ganz kurze Lunte, wenn es darum ging, in diesen Übermüdungszustand reinzukommen. Man konnte fast abzählen. Alles war okay und dann 3, 2, 1 kippte die Stimmung ganz rapide. Und dann merkte man, wie er immer hektischer wurde und wie er versuchte, hier noch schnell was zu machen und da vielleicht noch irgendwas zu spielen und wollte nicht ins Bett und eskalierte teilweise. Und wenn er dann nicht mehr konnte, dann saß er auf dem Boden ganz wehleidig, da war der vielleicht so 4, die Unterlippe bebte und dann sagte, ich will doch einfach nur glücklich sein. Ja, und er hat es versucht aus eigener Kraft heraus und wir wussten schon immer so, man konnte es ihm ansehen, jetzt schnell intervenieren und vielleicht haben wir ja Glück. Er ist jetzt 12 bald, hat sich nicht viel geändert. Ja? Aber ein Stück weit, können wir die PowerPoint anmachen? So. Ein Stück weit betrifft uns das ja alle, denn wenn ich jetzt hier mal so in die Runde fragen würde, wer von uns möchte denn nicht glücklich sein? Braucht gar nicht fragen, heb mal bitte die Hand. Jeder von uns, wir haben irgendwo dieses Bestreben danach, aber was heißt denn Glück? Nicole hat uns ja eben schon einige Beispiele gegeben und wir merken, dass glücklich sein doch relativ individuell wahrgenommen wird. Aber dafür haben wir Definition. Und ich möchte mit euch ganz kurz auf die Definition von Glück eingehen. Und das ist hier ein Gefühl des Wohlbefindens, der Zufriedenheit, der Freude. Es kann eine kurzfristige Emotion sein oder eine Lebenszufriedenheit. Dementsprechend bedeutet dann glücklich sein für uns auch, ja, dass es ein Dauerzustand ist, ein Gefühl des Wohlbefindens, Freude und Zufriedenheit. Diese Begriffe fallen eigentlich immer wieder und diese Begriffe waren ja auch im Kern das, was wir in diesen Beispielen, die Nicole eben uns gezeigt hat, wiederfinden. Lebenszufriedenheit. Das mag für jeden irgendwo anders aussehen. Der eine meint, er muss, und hier fällt mir da spontan die Bedürfnispyramide. Was, Habermas? Birgit, hilf mir mal aus. Laszlo. Maslow. Jeder von uns denkt, diesen Zustand vielleicht erreichen zu können, wenn er Sicherheit hat, wenn es ihm, ne, wenn wir gewisse Dinge erreichen und wenn es vielleicht das neue Sportauto ist, vielleicht habe ich dann mehr Lebenszufriedenheit, wenn es das größere Haus ist, der bessere Job, vielleicht. Ja? Aber wir als Christen wissen ja, dass es uns nicht darum geht. Und hier, wenn ich über die Regeln des Glücklichseins spreche, dann beziehe ich mich hier gezielt auf den Christen. Denn wenn ich nicht Christ bin, was bringt mir alles Glücklichsein? Im Endeffekt ist alles vernichte. Wenn ich jetzt mich frage, was bedeutet denn glücklich sein als Christ, dann finde ich auch hier eine Definition. Das ist jetzt sehr viel Text, keine Angst, ich lese euch das nicht vor. Aber wenn wir das zusammenfassen, dann gibt es hier 3 Punkte. Im christlichen Sinne bedeutet glücklich sein in erster Linie in Beziehung zu Gott zu leben. Können wir alle zustimmen. Wenn ich nicht die Intimität, die nahe Beziehung zu Gott habe. Und jetzt vergesst nicht Folgendes. Es heißt jetzt nicht, ich spreche jetzt nicht von der Voraussetzung für Erlösung, für Errettung, für Wiedergeburt. Du kannst Christ sein und trotzdem total unglücklich. Das geht auch. Aber wenn ich als Christ glücklich sein möchte, dann finde ich laut dieser Definition, die ich euch eben so ganz kurz gezeigt habe, und nachher kommen wir auch auf die Bibelstelle, auf der diese Definition basiert, dass die Beziehung zu Gott das A und O ist. Ein zweiter Punkt, Dankbarkeit. Und als drittes, Freude und Zufriedenheit unabhängig von äußeren Umständen. Das hast du ja gerade eben auch nochmal mit dem Psalm von Asaf vorgelesen. Intimität mit Gott. Von diesen 3 Punkten, das Wichtigste für unser christliches Verständnis vom Glücklichsein ist die Nähe zu Gott. Aber wozu führt diese Intimität? Ich möchte euch da einfach mitnehmen, damit ihr das gedanklich durchspielt, bevor wir auf die Regeln kommen, die ich vorhin erwähnt habe. Intimität mit dem Vater führt uns automatisch zur Buße. Ihr stellt euch vor, wenn ich jetzt neben einem Feuer stehe, wie soll mir nicht warm werden? Wenn ich die Nähe zu Gott suche, wie soll ich dann nicht automatisch merken, was von meiner Seite noch zwischen ihm und mir steht? Das heißt, in seiner Liebe, in der Nähe, die ich zu ihm suche und er zu mir. Christus sagt uns ja, nähert euch dem Vater, so nähert er sich euch, führt es mich zur Buße. Die Buße wiederum führt mich zur Dankbarkeit. Das war die zweite Zutat von den drei Zutaten, die wir vorhin hatten. Die Nähe zu Gott, Dankbarkeit. Die Dankbarkeit als einfache Folge oder als natürliche Folge für Buße und die Vergebung, die aus der Buße folgt. Und schließlich Freude und glücklich sein als dritte Komponente, unabhängig der äußeren Umstände. Denn egal, was hier passiert, und wenn jetzt der Boden aufgeht und uns verschluckt, wir haben den Herrn als Hoffnung. Das kann uns nichts nehmen. Also das Wichtigste, die Intimität, die gelebte Beziehung zum Vater. Weil dafür ist ja letztlich Christus auch gestorben. Und daraus basiert alles. Dankbarkeit ist das natürliche Ergebnis von Vergebung. Wenn ich diese Vergebung nicht erfahren habe, kann ich keine Dankbarkeit in meinem Leben haben. Diese Dankbarkeit führt zu Freude, aber gleichzeitig stelle ich sie mir so vor, dass sie der Zugangscode oder die Legitimierung für mich ist, um in die Gegenwart Gottes zu treten. Wenn wir in das Buch Esther reinsehen, dann erinnert ihr euch vielleicht an die Passage, wo uns erzählt wird, dass wenn Königin Esther uneingeladen den Thronsaal betritt, sie sich der Gefahr ausgesetzt, hingerichtet zu werden. Es gab diese Voraussetzung, dass sie eingeladen werden muss. Es war dann die Gnade, die sie hat durchgehen lassen. Also dass sie nicht getötet wurde. Wenn ich Dankbarkeit habe, dann ist das die Legitimierung, dass ich vor den Vater treten kann. Denn diese Dankbarkeit kommt als Folge meiner Vergebung. Diese Vergebung habe ich durch Christus. Und wir erfahren so, wie jetzt zum Beispiel Esther sich an die Gegebenheiten halten musste, die dort galten, gibt es Voraussetzungen. Gott sagt uns auch, wie wir ihm begegnen sollen, wie wir uns ihm nähern, wie wir ihm nahe treten sollen. Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir sagen, dass die wichtigste, ich nenne es mal einfach Zutat, die wichtigste Grundlage für mich als Christ, um glücklich zu sein, zunächst die Intimität mit Gott, dem Vater, ist, dann ist es wichtig, wenn er mir sagt, wie ich diese Intimität suchen soll, dass ich mich daran halte. Stell dir vor, es gibt ein Oldtimer, ein Auto, das du schon seit 30 Jahren gerne haben möchtest. Und man kommt fast nicht dran. Und dann öffnest du die Internetseite und siehst bei eBay Kleinanzeigen oder bei Autoscout, siehst du genau diesen Wagen. Und das ist auch gar nicht so weit weg. Du kannst da hinfahren. Und von der Preisklasse her funktioniert das auch. Und du könntest dir das leisten. Und dann steht aber unten in der Anzeige, auf E-Mails wird nicht geantwortet. Bitte nur telefonisch. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du den wirklich haben willst, dann wirst du da anrufen. Dann wirst du keine E-Mail schreiben und dich wundern, wenn dann keine Reaktion kommt. Wenn du ein Problem hast und du gehst zum Arzt und du lässt die Untersuchungen machen und du wartest auf das Ergebnis und der Arzt sagt dir, rufen Sie mich heute Abend an. Ab 18 Uhr bis ungefähr 18.30 Uhr bin ich noch in der Praxis zu erreichen. Dann hältst du dich an die Vorgaben, die er dir gegeben hat. Dann wirst du nicht um 17 Uhr anrufen und dann probierst du es auch nicht um 19 Uhr. Du hältst dich an diese Regeln. Wenn Gott uns sagt, wie wir ihm begegnen sollen, und das tut er, dann sollten wir das auch machen, und zwar in Dankbarkeit. Die zweite Zutat, Dankbarkeit als natürliche Folge der Vergebung. Er macht das nicht, weil er das braucht, dass wir ihm den Bauch bepinseln, sondern weil wir wissen dürfen, wir können nur echte Dankbarkeit haben, wenn wir vorher uns um Vergebung gekümmert haben. Die Verse, die ich jetzt einfach mal aufgelistet habe, ich werde die jetzt nicht alle im Einzelnen durchgehen, aber wir erfahren immer wieder voll Dankbarkeit, dank dem Herrn und seid dankbar unter allen Umständen, seid dankbar. Und dann zum Beispiel 1. Thessalonicher, freut euch alle Zeit über die Nähe des Herrn, seid niemals müde im Gebet zu sein, sondern betet unablässig, dank Gott unter allen Umständen, denn das erwartet er von euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also kein Vorschlag, sondern wirklich eine deutliche Ansage. Dankbarkeit, nicht für alle Umstände, aber in allen Umständen. Jetzt kommt das Problem. Und da müssen wir aufpassen. Und das ist mir wichtig, dass wir das vorher, dass uns das klar wird, bevor wir anfangen, über die Regeln zu sprechen. Ich brauche die Nähe zum Vater und Dankbarkeit ist der Schlüssel, dass ich diese Intimität finden kann. Ich kann diese Dankbarkeit aber auch selbst kaputt machen. Ich kann mir diese Dankbarkeit rauben. Und wenn ich diese Dankbarkeit raube, dann binde ich ein Stück weit dem Vater die Hände. Dann nehme ich mir ein Stück weit die Möglichkeit der Intimität. Und da möchte ich jetzt mit euch auf die Regeln kommen, wenn uns das klar ist. Weil ich kann jetzt sagen, die 5 Regeln des Glücks, das ist ein bisschen aufreißerisch, ja, oder die 5 Regeln des Glücklichseins. Ich könnte jetzt aber auch sagen, die 5 Regeln, die meine Dankbarkeit schützen, als andere Perspektive. So, dann zeige ich es euch einmal. So, das war's. Nein, Spaß beiseite, wir gehen jetzt einzeln die Regeln durch. Lasst uns mit der ersten Regel anfangen. Das sind jetzt alles keine Dinge, die ihr noch nie gehört habt, das ist jetzt nicht neu, aber manchmal hilft es ja einfach, den Fokus nochmal drauf zu setzen und es vielleicht in diesem Licht zu betrachten. Regel 1, hasse niemanden. Wir haben auch hier wieder einen Haufen Bibelverse, die das unterstreichen, damit ihr wisst, dass das jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Und Hass, so erfahren wir es, ist der Anker, der uns zurückhält, der uns runterzieht. Hass verhindert, dass du die Vergebung Christi in deinem Leben wirklich ausleben kannst. Christus steht neben dir, er will dich segnen, er will dir Freude schenken, aber du hast durch deinen Hass in der geistlichen Welt seinen Einfluss gebunden. Das machst du dann freiwillig. Ist es leicht, nicht zu hassen? Nicht immer. Es gibt verschiedene Umstände, aber es ist eine Entscheidung. Wenn wir die Bibelstellen durchgehen, und ich glaube, diesen Punkt werde ich recht kurz halten, weil es für keinen von uns überraschend sein sollte. Immer wieder haben wir erfahren, liebe deinen Nächsten, segne deine Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Hier auch wieder eine Regel, eine Ansage an uns als Christ, nicht unbedingt um der Person willen, die wir sonst hassen würden, sondern um uns selbst zu bewahren. Kommen wir zur Regel 2. Vergleiche dich nicht mit anderen. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade in unserer Gesellschaft. Es wird immer leichter, sich mit anderen zu vergleichen. Der Pool der Menschen, die uns beeinflussen können, wird immer größer. Verschiedene Medien spielen mit rein. Wir sind jetzt momentan, wir leben in einer Kultur, in der es einfach schick ist, zu faken, Bilder von meinem Essen ins Internet zu stellen, zu zeigen, wie toll es mir geht. Und so geht Vergleich oft Hand in Hand mit Neid. Und Neid ist der Dieb der Freude. Ich möchte einige Verse mit euch durchgehen. Und in Galater 6 lesen wir zum Beispiel, jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er bei sich selbst Ruhm haben. In Sprüche 14, Eifersucht, oder in dem Moment auch Neid, ist ein Knochenfraß. Wir denken an das 10. Gebot, dass du nicht begehren sollst deines nächsten Eigentum. All diese Dinge rauben uns die Dankbarkeit und nehmen uns damit die Möglichkeit zur Intimität mit dem Vater. Galater 5, lasst uns einander nicht gegeneinander aufbringen und nicht gegeneinander eifersüchtig sein. Legt ab also alle Bosheit und alle Hinterlist, alle Heuchelei, den Neid und das üble Gerede. Wisst ihr, wir sind da ja alle nicht frei von. Ich habe als Kind, ich bekam ein Fahrrad. Das war das erste Mal, dass ich ein neues Fahrrad bekommen habe. Meine Mutter war die ersten 10 Jahre meines Lebens alleinerziehend und ich hatte vorher immer so ein gebrauchtes Holland-Dreigang-Fahrrad. Und dann bekam ich eins. Das war neu, das hatte 10 Gänge und das war für mich die erste Zeit das glorreichste Fahrrad, das es gab. Und dann traf ich mich mit meinen Klassenkameraden und dann fuhr der nächste vor und der hatte dann ein 21-Gang-Shimano-Rad und meins sah daneben aus wie so ein Waisenkind. Aber nur, weil ich es verglichen habe. Es war immer noch das beste Fahrrad, das ich jemals hatte zu dem Zeitpunkt. Nur neben dem anderen sah es halt doof aus. Und das hat es dann für mich so ein bisschen kaputt gemacht. Ich hatte in meiner Zeit, als ich in Kanada war, die Möglichkeit, einen ehemaligen Olympioniten kennenzulernen. Und er erzählte mir halt auch, also er war damals Kugelstoßer gewesen und hatte Kanada bei den Olympischen Spielen Jahre vorher vertreten. Und er sagte, weißt du was, im Training, wenn ich mich mit anderen vergleiche, gerade auch international, dann demotiviert mich das. Aber mein Coach, der hat mir beigebracht, und ich bin ihm bis heute dankbar, dass er das mit mir so geteilt hat. Er sagte, ich vergleiche mich immer nur mit mir selbst, die Person, die ich gestern war. Und das ist okay. Und ich denke, für uns als Christen gilt das eigentlich auch. Vergleiche dich nicht mit anderen. Aber das heißt ja auch nicht, dass ich auf einem Punkt stehen bleibe. Ich muss mich ja auch irgendwo weiterentwickeln. Und wenn du nach 20 Jahren mit dem Herrn immer noch am gleichen Punkt bist oder deine Beziehung sich nicht verändert hat, eher noch degradiert ist, dann ist ja auch was nicht richtig. Aber wichtig war, was ich damals, mittlerweile ist er leider gestorben, von diesem Olympioniten gelernt habe, ich vergleiche mich mit mir selbst von vorher. Ich gucke, wenn das, was rauskommt, besser ist als das, was vorher da war, bei mir, von meiner Seite aus, dann ist es ein Sieg. Ich denke, wenn wir in der Richtung denken, schaden wir uns nicht. Aber wenn wir uns mit anderen vergleichen, vielleicht schneiden wir schlechter ab. Es geht aber genauso auch in die andere Richtung. Ich hatte das im Reha-Bereich, als ich da gearbeitet habe. Da gab es dann immer die eine Person aus dem Ort, die dann auch zum Training da hochkommen konnte. Und dann hinterher kam ein Mann in den Tresen. Also wenn ich den sehe und wenn ich den sehe und den, und das waren jetzt alles Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen, ne? Aber da geht es mir ja richtig gut. Da geht es mir ja richtig gut. Mensch, da bin ich ja gar nicht so schlecht dran. Und es gab viele, die so gedacht haben. Finde ich auch nicht richtig. Kommen wir zur dritten Regel. Sorge dich nicht um die Vergangenheit oder die Zukunft. Lukas 12 heißt es, wer von euch kann denn schon sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern, wenn er sich darüber Sorgen macht? Und wenn ich euch sagen würde, oh, diese Regel einzuhalten ist leicht, dann wisst ihr, dass ich lügen würde. Sprüche 3, Vers 5. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. 1. Petrus 5. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Philipper 4, Vers 6 und 7. Macht euch um nichts Sorgen, sondern bringt in jeder Lage euer Bitten mit Dank vor Gott zum Ausdruck. Sagt ihm, was ihr braucht und dankt ihm für alles, was er getan hat. Dann wird Gottes Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, euer Innerstes und euer Gedanken beschützen, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist übrigens auch die Grundlage für die Definition, die wir für christliches Glücklichsein am Anfang hatten. Wir haben hier, dass wir vor Gott treten sollen in Dank, dass Gottes Friede all unser Denken und unsere Vernunft übersteigt, also unabhängig ist von äußeren Umständen und dass dies die Verbindung zu Jesus Christus ist, die uns trägt. Mache ich mir Sorgen um die Vergangenheit? Ja. Manchmal öfter als mir lieb ist. Kann ich irgendetwas verändern, was in meiner Vergangenheit gelaufen ist? Nicht wirklich, ne? Also ist die Energie, die ich dort hineinstecke, verloren. Mache ich mir Sorgen um meine Zukunft? Ja. Öfter, als ich es vielleicht sollte. Aber auch hier kann ich nicht wirklich viel machen. Es gibt Faktoren, die ich beeinflussen kann, aber wie viel davon ist nicht in meiner Hand? Und ich denke, hier ist es eine Herausforderung an uns alle. Und ich fand einen Gedanken interessant. Ich bin vor ein paar Jahren drüber gestoßen, das nennt sich das Sorgenparadox. Ich habe mir damals einen Vortrag von Brian Tracy angehört, der für Firmenaufbau, ein Seminar online gab es das. Und er sprach von dem Sorgenparadox und ich sage euch, ich weiß nicht, wie man das messen möchte, was er da weitergegeben hat, aber der Gedanke resonierte mit mir und deshalb möchte ich euch den teilen, weil es manchmal mir hilft, einen Gang zurückzuschalten, wenn ich von meinem Kopf her mich in so einem Sorgenkreisel befinde. Er sagte, dass nur 5% der Dinge, über die wir uns aktiv Sorgen machen, im Regelfall eintreffen. Das heißt, ich sorge mich, diese 100% Sorgen, 5% davon treffen vielleicht ein. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie er das statistisch belegen möchte, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt auf meine eigenen Erfahrungen zurücksehe, könnte man dem eigentlich schon intuitiv recht geben. 95% von dem, über das ich mir Sorgen gemacht habe, was meine Zukunft betrifft, hatte ich keinen Einfluss drauf und ist nicht eingetroffen. Okay, gehen wir weiter. Regel Nummer 4. Erwarte nicht, dass du das bekommst, was du gibst. Es gibt da auch Bibelverse zu. Bevor wir die Bibelverse durchgehen, wer von uns kennt das denn nicht, dass wir unsere eigenen Erwartungen auf Menschen in unserem Umfeld projizieren? Das können dann Ehepartner sein, Kinder, Arbeitskollegen, Freunde. Und wir setzen einen Maßstab an diese Person. Ich tue X, damit das dann passiert. Und dieser Maßstab ist subjektiv, ist unfair. Und im Laufe der Zeit verändert der sich ja auch noch. Wie sollen die denn überhaupt damit zurechtkommen? Und das ist ein Rezept, um enttäuscht und verletzt zu werden. Mir fällt ein Begriff ein. Ich hatte so Verwandte. Das waren dann meistens so alte Omis, die uns dann besuchten, meistens Sonntagnachmittags. Und dann wurde so eine Tafel Schokolade rübergeschoben. Die Hand blieb dann noch so eine Sekunde zu lange auf der Milka-Schokolade, bevor die runterging. Und wie war es in der Schule? Alles geklappt? Ja, okay, da hast du. Und dann hat man vielleicht noch mal so einen 5-Mark-Schein gekriegt und dann musste man ein Küsschen geben. Ich hatte das dann schon aufgearbeitet und verdrängt, als ich dann Jahre später eine Patientin hatte, die genau das Gleiche macht. Immer am Ende ihre 6er-Rezept, sie dann so 10 Euro als Trinkgeld auf die Behandlungsbank gelegt. Und dann stand sie so da. Ich habe mich mit meinen Kollegen drüber unterhalten. Das hat sie nur gemacht bei uns Kerlen, bei den Damen nicht. Und wenn sie einen dann gedrückt hat, war es auch immer die Sekunde zu lang mit dem komischen Schnupperer am Hals. Das war ein bisschen gruselig. Birgit guckt verstört. Ja, aber es war, wisst ihr, manchmal ist es so, dass wir Dinge tun, weil wir dann von anderen Menschen etwas dafür erwarten. Wenn das offensichtlich ist, wenn das beiden beteiligten Parteien klar auf der Hand liegt, dann haben wir da eine Transaktion, das ist fair. Ja? Das haben wir auch in Sprüche der Weisheit, wo es heißt, mit Geschenken machst du dir Freunde. Damals wahrscheinlich auch bei Richtern. Hier war es ganz klar, hier liegt es auf der Hand, was gemeint ist. Aber oft ist es so, dass wir Dinge tun oder geben und vielleicht sogar für uns selbst unbewusst eine Gegenleistung dafür erwarten. Und wenn diese Gegenleistung da nicht eintrifft, dann bin ich verletzt. Und diese Verletzung führt dann dazu, dass ich nicht mehr dankbar bin. Philipper 4, Vers 8. Ah nee, da sind wir im anderen. Genau. Dieses Geben und Erwarten, Geben um zu manipulieren, das ist im Grunde im Neuen Testament fast gleichzusetzen mit wenn der Begriff für Hexerei benutzt wird. Das heißt, ich möchte äußere Umstände über mein Normalmaß hinaus beeinflussen. Heißt für mich, denke ich auch, dass ich da dem Handeln Gottes nicht wirklich vertraue. Matthäus 6 sagt, wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Lukas 14 sagt, wenn du ein Mittag- oder Abendessen gibst, dann lade nicht deine Freunde, Brüder und Verwandten und reichen Nachbarn ein, damit auch sie dich wieder einladen und du dafür belohnt wirst. Ja? Es ist seliger zu geben als zu nehmen aus der Apostelgeschichte. Oder im 2. Korinther 9, da sollen wir nicht aus falschem Ehrgeiz herausgeben. Falscher Ehrgeiz ist, wenn ich mir etwas damit verdienen möchte, wenn ich etwas erreichen möchte. Lukas 6 tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erwarten. Frag dich einfach, wie oft bist du in deinem Leben verletzt worden von anderen, weil du was Falsches von ihnen erwartet hast. Und wenn du dich daran hältst, vielleicht schaffst du es, einiges wegzunehmen von dem, was dir bis dahin die Dankbarkeit geraubt hat. Jetzt kommen wir zum fünften Punkt. Beschwere dich nicht über deine Schwierigkeiten. Das heißt nicht, und das ist jetzt wichtig, dass wir da differenzieren, dass wir alles in uns hineinfressen sollen. Beileibe. Es gibt Sachen, die aufgearbeitet werden müssen. Es gibt Trauma, das aufgearbeitet werden muss. Es hilft auch, Dinge zu teilen mit anderen. Wir müssen miteinander kommunizieren. Wir sollen auch nicht so tun, als ob alles immer toll ist. Aber wisst ihr, wie oft kommt es zu dem Punkt, dass wir uns in unseren Problemen suhlen wie ein Schwein im Dreck? Und dann erzähle ich das jedem und jedes Mal, wenn ich es erzähle, allein auf neurologischer Basis her, ich durchlebe das irgendwo auch wieder und dann kommt es zu einer Perspektivenverschiebung und es wird immer größer und es wird immer wichtiger und die Proportionen sind plötzlich dermaßen anders, dass ich nur noch das Problem sehe. Wenn ich über die Probleme spreche und mich immer wieder darauf konzentriere, dann schaffe ich eine Art Filter, eine Linse, durch die ich mein Leben betrachte, die Dankbarkeit zunichte macht. Ne? Es gibt Linsen, die brechen ja das Licht in gewissen Frequenzbereichen. Und wenn ich mit so einer Linse durchs Leben gehe, dann habe ich ein Problem. Übrigens, Brüder, Philipper 4, Vers 8. Alles, was wahr ist, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohl lautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob ist, darauf seid bedacht. Warum soll ich mich auf das konzentrieren, was gut ist? Das heißt nicht, dass ich das andere abschalte oder ignoriere. Aber wenn ich auf das Gute sehe, fordert es mich heraus, in diese Richtung zu denken. Womit ich meinen Geist füttere, wird letztlich entscheiden, welche Geschmacksrichtung mein Alltag, mein Leben annimmt. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, aber wir sind Auto gefahren und meine Frau fuhr und ich als Beifahrer konnte so ein bisschen so aus der Scheibe rausgucken und ich weiß nicht mehr genau, wo wir lang gefahren sind. Es war irgendeine Stelle im Ruhrgebiet. Und auf meiner Seite sah es richtig schäbig aus. Das war so ein alter Industriebereich. Und ich gucke nur raus und ich denke nur so, bah. Und meine Frau sagt auf einmal, boah, voll schön hier. Und ich denke mir nur so, nee. Und dann gucke ich rüber und auf der anderen Straßenseite, da hatten sie eine Grünanlage. Ne? Das war richtig toll, mit so einem kleinen Bach. Und man merkte, dass das Ganze eigentlich im Umbau war. Sie hat das gesehen. Ich habe mich so auf diesen Bereich konzentriert, dass ich das überhaupt nicht wahrgenommen habe. Aber wir sind beide die gleiche Strecke gefahren. Wir haben beide die gleiche Distanz zurückgelegt. Ich habe mich auf das Eklige konzentriert. Und dann übrigens auf dem Rückweg bin ich gefahren. Also habe ich es auch wieder gesehen. Und sie hat dann wieder auf deiner Seite rausgeguckt. Aber wenn ich das, was ich glaube, was ich denke, was ich wahrnehme, kommt viel auch aus dem, was ich selbst höre. Ja, deshalb ist es wichtig, dass ich mir Dinge immer wieder aus der Bibel raussuche, die mir Futter geben für meinen Geist, Kraftfutter, was mich stark macht und dass ich mich nicht auf meine Probleme konzentriere. Wir glauben, was wir hören, leider auch, wenn wir es uns selbst immer wieder sagen. Matthäus 12, was das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Lukas 6, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens, denn was das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Wenn ich mich mit den Problemen über die Proportion hinaus beschäftige und nur darauf sehe, dann wird das verändern, mit welcher Geschmacksrichtung, sage ich mal einfach, ich durchs Leben gehe. Deshalb heißt es auch in Sprüche 4, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ich habe das mal als Zitat gefunden. Ich habe leider nicht mehr gefunden, von wem es stammt, aber sei so zuversichtlich in Gottes Plan, dass du nicht einmal mal verärgert bist, wenn die Dinge nicht nach deinem Willen verlaufen. Finde ich sehr schön. Wollte ich euch einfach mal so mitgeben. Ihr merkt, dass die fünf Regeln, über die wir jetzt gesprochen haben, nichts Neues sind, nichts sind, was total einzigartig ist. Und ich habe ja auch nicht das super Geheimrezept. Deshalb meinte ich, dass der Titel Die fünf Regeln des Glücklichseins ein bisschen aufreißerisch ist. Ich hätte es auch nennen können, die fünf Diebe der Dankbarkeit. Hasse niemanden. Hass stiehlt dir Dankbarkeit. Vergleiche dich nicht mit anderen, denn Neid stiehlt dir Dankbarkeit. Sorge dich nicht um die Vergangenheit oder die Zukunft, denn Sorge mindert in deinem eigenen Denken den Einflussbereich Gottes in deinem Leben. Sorge stiehlt dir Dankbarkeit. Erwarte nicht, dass du das bekommst, was du gibst. Falsche Erwartungen, unrealistische Erwartungen führen dich weg von Dankbarkeit. Beschwere dich nicht über deine Schwierigkeiten. Ihr wisst, was ich damit meine. Suhlt euch nicht in den Problemen. Blast sie nicht aus der Proportion heraus. Jammert, wenn im Gebet, weniger vor anderen. Denn Jammern stiehlt dir deine Dankbarkeit. Ja, das Thema heute hätte, wie gesagt, heißen können, die fünf Diebe des Glücks. Hass, Neid, Sorge, falsche Erwartungen und Jammern. Die fünf Regeln des Glücklichseins hört sich ein bisschen positiver an. Ich hoffe, ich konnte euch ein Stück weit anregen, darüber nachzudenken, wo ihr vielleicht Stolpersteine, was eure eigene Dankbarkeit habt, angeht, in eurem Leben habt. Das Wichtigste, das absolut Wichtigste, und das ist so schön, wie Nicole das vorhin am Anfang gesagt hat, ist die Nähe zum Vater. Und wir sind in der Verantwortung, alles wegzuräumen, was dieser Nähe im Weg stehen kann. Und das ist auch meine Bitte und mein Gebet für uns alle, dass wir an den Punkt kommen, wo wir aktiv uns immer wieder fragen, woran liegt es vielleicht? Wo stehe ich mir selbst im Weg? Wo stelle ich mir hier selbst das Bein? Ich möchte jetzt noch zum Abschluss mit euch beten und ich bitte euch, wenn es geht, dafür aufzustehen. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du mit uns bist, dass du uns liebst und dass es unser Privileg ist, deine Kinder sein zu dürfen. Vater, ich danke dir, dass wir, wenn wir deinen Namen angenommen haben, Vergebung haben. Ich danke dir dafür, dass du den Weg freigemacht hast in deine Gegenwart hinein. Vater, ich bitte für jeden Einzelnen hier und für mich selbst auch, dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns zeigst, wo wir selbst unsere Dankbarkeit sabotieren, Herr. Dass du uns zeigst, wie wir dir so begegnen können, wie es deinem Willen entspricht. Bitte segne jeden von uns hier auf seinem Weg. Führe du uns in deinem Wort und im Alltag so, dass wir zur größeren Erkenntnis deiner Herrlichkeit kommen. Im Namen Jesu Christi. Amen.